herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 91. Hedgework Talk. Heute habe ich als Gast Herrn Francis Kass von Arendt und Medernach. Drei Takte zu ihm. Herr Kass ist Partner im Investmentmanagement-Bereich von Arendt und Medernach. Und das ist eine renommierte Luxemburger Anwaltskanzlei mit weit über 1000 Mitarbeitern. Ich glaube, 5, 6, 7 sitzen Sie jetzt in Frankfurt, Herr Kass. Ja, Sie sind nämlich der Büroleiter in Frankfurt auch. Und Sie sind spezialisiert auf regulierte und nicht regulierte Investmentfonds. Sie beraten Mandanten bei der Strukturierung und dem Management des Lebenszyklus alternativer Investmentfonds. Erstmal ganz herzlich willkommen zum 91. Hedgework Talk.
Vielen Dank für die Einladung.
Aber sehr gerne. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht. Das kam eigentlich über die LTIF-Diskussion. So sind wir drauf gekommen. Wir beide sind ja beim LTIF-Frühstück. Da haben wir uns kennengelernt bei Suraj Kakar, bei Portagon. Und das Thema, das wir uns heute uns anschauen wollen, ist ein Teilbereich aus dem LTIF, aus der LTIF-Welt, aber auch mehr. Es geht um Evergreen-Fonds. Im Fokus, so haben wir es mal genannt, Chancen, Risiken und innovative Rücknahmelösungen. Vielleicht fangen wir mal ganz von oben an, Herr Kass. Was ist denn ein Evergreen-Fonds?
Ja, so ein Evergreen-Fonds, wie der Name es sagt, also ein immergrüner Fonds, wortwörtlich übersetzt, also ist dann grundsätzlich ein Fonds mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer nahezu unbefristeten Laufzeit. Also wir haben da auch manchmal Fonds, so zum Beispiel mit einer Laufzeit von 99 Jahren gesehen. Also wenn es manchmal aus bestimmten Gründen muss man eine Zahl festsetzen für die Laufzeit und dann kann man zum Beispiel 99 oder 49 Jahre festsetzen, aber auf jeden Fall also eine längere Laufzeit als so die klassischen 7, 8, 9 Jahre, die man oft bei geschlossenen Fonds sieht. Und was natürlich dann als Konsequenz hat, dass natürlich man die Anleger sich nicht auf unbefristete Zeit binden möchten. Das heißt, man muss den Anlegern dann natürlich naturgemäß eine Möglichkeit geben, auch aus diesem Fonds auszusteigen. Also das wären quasi diese beiden Charakteristiken, also unbefristete oder lange Laufzeit mit einer Möglichkeit eines Ausstiegs.
Vielleicht nochmal so Klammer auf, Klammer zu, warum wählt man denn so lange Laufzeiten? Was ist denn in diesen Fonds dann typischerweise drin?
Ja, also was drin ist, also es kann eigentlich, wir sehen da auch verschiedene Sachen, was da in den Fonds drin ist, also es kann ein sehr gemischtes Portfolio sein, dass wir sagen, ja, wir haben Anleger, die sind interessiert an einer Kombination aus liquiden und illiquiden Instrumenten. Und so aus der liquiden Welt, da kennt man ja auch dann diese Fonds, die nicht unbedingt eine befristete Laufzeit haben, aber dann dadurch, dass hier dann so die illiquiden Assets dazukommen, bringt das natürlich wieder etwa ein paar Besonderheiten. Also da ist eine Art, die wir sehen, wo es so ein sehr gemischtes Portfolio gibt. Ansonsten kann es natürlich auch im rein alternativen Bereich sein. Und da ist insbesondere bei Kreditfonds oder Debtfonds, da sehen wir diese Art von Evergreen-Fonds eigentlich insbesondere auch deswegen, weil man dort, und da kommen wir natürlich noch gleich drauf zu sprechen, weil bei Debtfonds halt diese Liquiditätsströme besser steuerbar sind als jetzt zum Beispiel bei einem Private Equity Fonds. Beim Private Equity Fonds, ja, da wird man den Exit vornehmen, ja, wenn es, ich sag mal, wenn es gerade passt. Gegebenenfalls kann die Dauer des Fonds auch verlängert werden. Bei einem Fonds, der in Kredite investiert, in Darlehen, da weiß man ja schon im Vorfeld, ja, wie ist die Laufzeit dieser Kredite? Wann können wir eben schon während der Laufzeit mit Zahlungsflüssen rechnen, zum Beispiel wenn da Zinsen gezahlt werden oder natürlich am Ende der Laufzeit. Das heißt, dort kann man die Zahlungsflüsse, die in den Fonds fließen, viel besser steuern und dann natürlich auch im zweiten Schritt die Zahlungsflüsse, die dann aus dem Fonds an den Anleger gezahlt werden, sind besser steuerbar, sage ich mal. Also okay, deswegen, also Private Credit ist sicherlich dann die Asset-Klasse, die wir am meisten sehen.
Okay, also das habe ich jetzt verstanden. Man macht sozusagen ein sehr langlaufendes Evergreen-Vehikel außenrum und innen drin arbeitet man, also die Credits kommen, die gehen, man geht neue ein, alte werden sozusagen zurückgezahlt und so. Das ist ja offenbar gerade so eine Mode oder ein Hype. Sehen Sie denn viele Evergreen-Fund-Auflagen? Ist das gestiegen in den letzten Jahren?
Ja, also auf jeden Fall, also das kann ich klar mit Ja beantworten. Ja, zumindest, also ich würde sagen, der Trend ist klar, wenn wir jetzt das letzte Quartal 2025 sehen und das, sage ich mal, das erste Quartal 2026 auch noch. Da haben wir, ich denke, klassischerweise, wir haben das mal so zumindest mal bei uns recherchiert, klassischerweise bis vor ein paar Jahren hätten wir gesagt, ja, Anleger im alternativen Bereich legen 80% in geschlossene Fonds an. Das hat sich dann mal stark geändert in den Ende der letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Und doch bei den neuen Projekten, die wir da gesehen haben, ist der Trend quasi zu 50-50 gegangen. Also geschlossene Fonds versus Evergreen oder offene Fonds. Das würde ich mal sagen, ist jetzt die Momentaufnahme Ende ersten Quartal. Aber wir wissen natürlich, seitdem sind die Evergreen-Fonds insbesondere im Kreditbereich halt auch in die Presse geraten und zum Teil halt auch eine negative Presse, weil es doch dann Gating gab und so weiter. Es gab einige Fälle, wo es Probleme gab. Und da würde ich sagen, da muss man mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, da habe ich jetzt auch nicht so meine Kristallkugel hier so direkt griffbar bereit. Ich würde aber trotzdem meinen, und da kommen wir noch eher dann, das ist ja dann unser eigentliches Thema, wie man da am besten mit diesen Rücknahmen umgeht. Ich denke weiterhin, wenn das gut strukturiert ist, wenn man es auch den Anlegern nicht als etwas verkauft, was es nicht ist, sehe ich eigentlich weiterhin einen großen Bedarf für Evergreen-Fonds. Und es wird sich vielleicht jetzt ein bisschen verlangsamen, dieser Trend, dieses Wachstum. Aber ich gehe eigentlich immer noch davon aus, dass es einen starken Wachstum geben wird.
Da haben Sie ja schon einen Punkt angesprochen, da können wir gleich weitermachen. Diese Produkte, insbesondere die LTIFs, und wie gesagt, ich komme ja aus dem LTIF-Blickwinkel dann auch, die werden ja verkauft. Das heißt, die Vertriebspartner müssen ja gute Argumente haben bei Fragen ihrer Kunden und die haben selber starke Fragen, sagen wir mal, an die auflegenden Unternehmen, die diese Produkte in den Markt bringen. Was sind denn so die zwei, drei wichtigsten Fragen? Ist das schon Rücknahmebedingungen? Ist das unter den Top 3?
Ja, ganz klar, ja. Und ja, also ich sage, also wir haben da auch, wenn wir die Initiatoren unterstützen bei der Fondsauflegung, unterstützen wir auch sehr oft bei der Planung des Vertriebs. Und das heißt, wir sprechen dann auch mit sehr vielen Vertriebspartnern und da bekommen wir halt dann auch deren Feedback. Und ja, das weiterhin sehen und hören wir da ein sehr starkes Interesse an diesen Evergreen-Fonds. Nicht nur, aber insbesondere auch zum Beispiel bei Privatbanken, die uns sagen, ja, die Privatkunden, die sind sehr interessiert, weiterhin sehr interessiert an diesen Produkten. Also die Nachfrage ist da, aber in der Tat Es gibt auch schon, also es ist kein Selbstläufer, würde ich mal sagen, um solche Produkte platzieren zu können. Und wir sehen da schon mehr Nachfragen als bei, sage ich mal, offenen Fonds oder bei typischen Fonds, die entweder offen oder geschlossen sind. Und ja, also die typischen Fragen, also das geht natürlich oder von, sage ich mal, der Governance-Interessenkonflikte, weil er dann zum Beispiel wie werden die Kapitalzusagen abgerufen? Da kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen, werden die pro rata abgerufen oder werden diejenigen, die zuerst in den Fonds reingekommen sind, werden deren Kapitalzusagen zuerst abgerufen? Das ist so eine Frage. Wie funktioniert das? Weil das ist ja schon sehr anders als bei einem geschlossenen Fonds, wo die Anleger nur zu einem bestimmten Moment reinkommen. Hier können ja neue Anleger kontinuierlich reinkommen und es gibt auch kontinuierlich neue Kapitalzusagen. Das ist eine Frage, wie wird damit umgegangen? Wie ist die Kostenstruktur? Da auch, wie reiht sich dieses Produkt in die Produktpalette des Anbieters ein? Natürlich, wie ist die erwartete Performance oder wird die Liquidität, die man gegebenenfalls vorhalten muss, welchen Impact hat das auf die Performance des Fonds? Und dann ganz klar die Erfahrung des Managers in diesem Evergreen-Bereich. Und da sehen wir auch, es wird oftmals gesagt, ja, wir sehen schon, dass vielleicht eher Manager einer gewissen Größe oder die Fonds mit einer gewissen Größe haben schon eine gewisse Präferenz, weil man sagt ja, um das alles da, die Liquidität entsprechend managen zu können, bedarf es einer gewissen Größe. Das sehen wir und ja, halt man muss die Erfahrung nachweisen können und wir sehen schon, aber das ist immer so ein bisschen wie soll ich sagen, die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt. Wir sehen schon, dass wenn es das erste Evergreen-Produkt ist, das ein Manager platzieren will, die haben da in der Regel dann schon eher ihre Schwierigkeiten, weil der Vertrieb danach Erfahrungswerte nachfragt, ja, wie habt ihr das gemacht? Könnt ihr gute Resultate vorweisen? Und wenn es keine signifikante Erfahrung gibt, dann ist es natürlich schon immer schwieriger.
Das ist korrekt, aber man muss halt mal anfangen, ne? Es gibt immer ein
Genau,
erstes
genau.
Mal. Aber lassen Sie mal uns zum Kernthema kommen jetzt, weil, also A, dieses ganze Thema ist extrem komplex und wir könnten da Stunden drüber sprechen. Das ist keine Frage, ja? Wir sollten jetzt aber gucken, dass wir unser Versprechen einlösen, Chancen, Risiken und innovative Rücknahmelösungen. Wir haben also gesagt, natürlich ein Evergreen-Fonds mit 99 Jahren oder mehr, der braucht ganz klare Rücknahmelösungen, weil die Menschen zwischendrin investieren und wieder rausgehen wollen. Was sehen Sie denn da an Chancen auch für diejenigen, die solche Produkte auflegen? Was sehen Sie an Risiken und was bezeichnen Sie als innovative Rücknahmelösungen?
Ja, also ich denke, die Risiken, um mal damit anzufangen, sind ganz klar. Also man darf den Anlegern keine Liquidität verkaufen, die nicht da ist. Das heißt, man muss einen Mechanismus wählen, der es den Anlegern erlaubt, aus dem Fonds auszusteigen, ohne dadurch die Interessen der verbleibenden Investoren zu gefährden. Und da ist halt so ich will nicht sagen der Kompromiss, aber ja, die Lösung, der Mechanismus, den man da finden muss. Und ja, was wir sehen, also auch was halt die Schwierigkeiten, die man in verschiedenen Fällen gesehen hat, wo dann zum Beispiel ein Gating beschlossen wurde. Ich denke, Gating und das auch so die sonstigen Liquiditätsmanagement-Tools, die man üblicherweise bei offenen Fonds sieht, Ja, die haben ihre Daseinsberechtigung bei einem Fonds, der grundsätzlich offen ist oder bei einem Fonds, der grundsätzlich liquide ist. Wenn es keine oder nur sehr wenig Liquidität gibt, braucht man auch nicht unbedingt Liquidity Management Tools, würde ich mal so sagen. Das heißt, den Mechanismus, den wir hier sehen, ist, dass man sagt, ja, man gibt den Anlegern die Möglichkeit, aus dem Fonds auszusteigen, ohne dass man sich, also als Manager oder als Fonds, dann aber unter Druck setzt, sofort oder sehr kurzfristig Assets aus dem Portfolio zu verkaufen. Das heißt, dass dieser Mechanismus, wir nennen das dann manchmal Runoff Shares, aber die Begriffe, die sind da sehr unterschiedlich. Kann Runoff Shares, Liquidation Shares, Slow Pay Shares, das alles, da gibt es auch so kleine Unterschiede von Fall zu Fall. Aber die Idee ist immer, dass man sagt, okay, zu einem Zeitpunkt X sagt der Anleger, ich möchte jetzt aussteigen. Und dann hat der Fonds oder der Manager eigentlich zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, okay, ja, zu diesem Zeitpunkt, wir haben vielleicht ein bisschen Liquidität und wir können dir einen Teil deiner Rücknahmen auch Cash ausbezahlen, sofort oder kurzfristig. Das ist dann wie bei einem klassischen offenen Fonds, liquiden Fonds. Aber dann der Rest, da würde man sagen, er hat für den Rest deines Rücknahmeantrags hast du kein Anrecht auf eine sofortige Cash-Auszahlung und es ist auch kein Anrecht auf einen NAV-Wert zum Tag, wo du deine Rücknahme beantragt hast. Aber hier kommen wir dann wieder eher in die Logik eines geschlossenen Fonds. An dem Tag, wo dieser Rücknahmeantrag gestellt wurde, macht dann quasi eine Fotografie des Portfolios, wie es zu dem Zeitpunkt aussieht. Und man sagt ja, der Anleger hat einen prozentualen Anteil an diesen Vermögenswerten und er wird erst ausbezahlt, nachdem der Fonds diese Vermögenswerte verkaufen konnte. Das heißt, es ist kein Anspruch auf einen bestimmten Betrag. Es ist auch kein Anspruch auf eine Zahlung innerhalb einer gewissen Frist, sondern es ist quasi nur das Signal, ich möchte nicht an neuen Anlagen beteiligt sein. Meine Beteiligung ist fixiert auf diese Fotografie von diesem Tag. Und wenn diese Assets verkauft wurden, dann werde ich ausbezahlt. Also da ist so grundsätzlich vereinfacht gesagt zu der Mechanismus, den wir da sehen. Und ich denke, das ist auch eigentlich im Interesse von allen Seiten, vom Manager, von den aussteigenden Anlegern und von den verbleibenden Anlegern, weil es den Fonds nicht unter Druck setzt, unbedingt kurzfristig Assets verkaufen zu müssen.
Ich glaube, wir haben ja auch in der Vergangenheit viele Gelegenheiten gehabt zu üben. Also wenn ich mich an die Rückgaben der Dachhedgefonds zu Zeiten 2007, 2008 und Ähnliches erinnere, als Sidepockets gebildet wurden oder auch hier, insbesondere in Deutschland, ja die offenen Immobilienfonds sehr beliebt waren und auch schon früher in genau diese Falle reingelaufen sind letztendlich. Ich denke mal, der Anleger, ob er jetzt Retail ist oder institutioneller Investor, muss pro Produkt sehr genau prüfen, wie sind die Regelungen da drin. Und das führt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage, weil unsere 20 Minuten sind schon um. Ich sage ja, wir könnten Stunden darüber sprechen jetzt. Geben Sie doch noch mal eine Empfehlung, was im Hinblick auf eine bestmögliche Transparenz gegenüber Anlegern zu beachten ist. Denn das Ganze soll ja fair laufen, sauber laufen. Der Anleger weiß, ich kann vielleicht nicht gleich alles in Cash kriegen, aber es müssen Regeln sein, die ihm bewusst sind.
Genau. Und ich denke, diese Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, die müssen klar beschrieben werden und auch von vornherein angesprochen werden. Es ist, wie gesagt, also dieses Sidepockets, deren hatten wir auch in der Tat eine Reihe gesehen, die waren oftmals nicht von vornherein vorgesehen, sondern irgendwann hat man gesagt, ah ja, Jetzt haben wir keine andere Möglichkeit. Wir haben Assets, die wir nicht bewerten können. Die packen wir jetzt mal in ihren Zeitpocket. Und man hat auch damals keine andere Lösung. Und das wurde gemacht, auch wenn es nicht im Prospekt stand. Hier ist es eigentlich anders. Hier ist diese Run-off-Shares, die sind Teil des Gesamtpakets, welches dem Anleger von Anfang an so dargestellt wird. Das heißt, man wird ihm sagen, ja, okay, du kannst aus dem Fonds aussteigen, aber du musst wissen, das ist nicht wie bei einem normalen liquiden Fonds oder bei einem OGAF oder wie auch immer, wo du innerhalb von ein paar Tagen ausbezahlt wirst. Du musst wissen, das ist ein spezifischer Mechanismus, wo du gegebenenfalls erst nach einer längeren Zeit ausbezahlt wirst. Und ja, das alles hat auch eigentlich zur Konsequenz, also man könnte jetzt sagen, es ist eher eine theoretische Frage, aber man kann sich die Frage stellen, ist ein solcher Fonds überhaupt ein offener Fonds? Wenn der Anleger ja zwar sagen kann, ich möchte aussteigen, das Ganze aber vielleicht ein paar Jahre dauert. Das heißt, unsere Empfehlung wäre auch doch zu sagen, ja, zumindest in den Fonds nicht als offenen, als normalen, handelsüblichen, offenen Fonds darzustellen oder zu vermarkten, sondern eher zu sagen, ja, es ist ein geschlossener Fonds, wo ihr unter Umständen eine Rücknahme beantragen könnt, die aber nicht zum aktuellen NAV ausgeführt ist. Das scheint mir sehr wichtig, und zwar sowohl in den Fondsunterlagen als auch in den Gesprächen oder in dem Marketing, wie der Fonds vermarktet wird, scheint es mir dann sehr wichtig, den Fonds eher als geschlossen darzustellen und vielleicht auch noch insbesondere dann bei Retail-Investoren. Man darf, also wir hatten vorhin schon LTIF angesprochen, ich denke, man darf den Anlegern nicht das Gefühl geben, dass dadurch, dass es diese Rücknahmemöglichkeit gibt, das Portfolio auf einmal von einem Tag zum anderen liquide geworden ist. Ich glaube, da ist so eine Education gegenüber den Anlegern ist sehr wichtig, dass man denen klar sagt, ja, das Produkt, wo ihr hier drin investiert, das ist kein liquides Produkt, das ist ein illiquides Produkt. Wir müssen wissen, dass das braucht Zeit, bis das verkauft wurde, auch wenn wir euch da so eine Exit-Möglichkeit geben. Das scheint mir sehr wichtig.
Herr Kass, das war ein wunderbares Schlusswort. Also maximale Transparenz und lieber auf der vorsichtigen Seite, als etwas zu vertreiben, was vielleicht dann zu einer anderen oder ja konträren Erwartungshaltung beim Investor führt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass wir bei der Thematik Evergreen noch viel Zeit haben, miteinander darüber zu sprechen, mindestens 99 Jahre. Ich bedanke mich. Bis dann, Herr Kass.
Vielen Dank. Vielen Dank an Sie.